Ich schulde euch eigentlich noch zwei Teile meiner Predigtreihe zum Umgang mit dem lieben Geld. Jetzt habe ich aber so in meinen Kalender geguckt und gesehen, also ich bin die nächsten zwei Wochenenden auch dienstlich unterwegs und werde hier leider nicht predigen können. Und dann ist ja schon der Ostersonntag. Also das bedeutet, wenn ich jetzt heute den zweiten Teil machen würde, dann wäre jetzt praktisch ein Monat Zeit, bis irgendwann der dritte Teil kommt. Das fand ich jetzt nicht ganz so günstig. Insofern würde ich diese beiden Teile einfach nochmal im April nachreichen. Also könnt ihr weiterhin gerne gespannt sein, was hat uns Gott zu sagen zum Thema Umgang mit Geld. Und ich will heute gerne mit euch gemeinsam über ein anderes Thema nachdenken, bei dem ich so gemerkt habe, das ist so eine Sache, die taucht so in meinen Predigten im Laufe der Jahre immer mal wieder auf in verschiedenen Formen, weil das auch einfach ein Thema ist, das mir sehr am Herzen liegt und das ich auch für sehr, sehr wichtig halte, so einfach für unseren Prozess der Jüngerschaft, für unseren Weg, den wir mit Jesus gehen. Das ist ein Thema, das uns alle angeht, uns alle betrifft und das auch viel damit zu tun hat, ob wir geistlich wachsen oder ob wir nicht wachsen oder in welchem Maße wir wachsen. Und zwar geht es mir dabei um dieses Thema, wie gehen wir um mit Durststrecken in unserem Leben. Einfach Zeiten, in denen es nicht so toll läuft, wo man nicht das Gefühl hat, es geht jetzt hier so richtig vorwärts, sondern irgendwie scheint es eher alles still zu stehen, es scheint eher eine Sackgasse zu sein. So die ganze Vollmacht, die uns Gott in der Bibel verspricht, die Durchbrüche, die wir uns wünschen, die lassen irgendwie auch alle auf sich warten. Wie können wir gut mit solchen Zeiten umgehen? Und eine Sache habe ich gemeinsam mit der Band heute Morgen. Ich habe auch diesen Input schon mal bei anderer Gelegenheit gehalten, bei der Ostkonferenz im letzten Jahr in Stendal. Allerdings waren da nicht so viele bei uns dabei. Und wie gesagt, das ist ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Deswegen habe ich gedacht, das kann ich mich jetzt auch einfach mal trauen, das bei dieser Gelegenheit einfach auch noch mal vorzukramen. Ja, ich hoffe natürlich, dass es dir heute Morgen so geht wie in dem Lied, das wir vorher gesungen haben. Wie hieß das nochmal, Nathanael? Also dieses sehr fröhliche Lied, Gott ist gut, so ähnlich ging das. Also auf alle Fälle ging es irgendwie darum, dass wir eine richtig gute Zeit haben mit Gott, dass wir das richtig erleben, diese Fülle von Segen. Und wie gesagt, ich hoffe natürlich, dass es dir heute Morgen genau so geht. Aber unabhängig davon kennen wir natürlich auch alle diese Zeiten, in denen es nicht so ist. In unterschiedlicher Heftigkeit, aber das kann vielleicht sein, dass du zurzeit irgendwie einen Chef hast, mit dem du gar nicht klarkommst oder irgendwo einen Beruf hast, eine Arbeitssituation hast, die für dich total unbefriedigend ist und aus irgendeinem Grund ist es gerade einfach keine Option zu sagen, suche ich mir halt woanders einen Job, sondern irgendwie bist du dem eben ausgesetzt, in einem Arbeitsverhältnis zu stehen, das dich ganz schön herausfordert und wenn es nur ist, dass du das Gefühl hast, eigentlich ist es langweilig und es ist doch egal, ob ich diesen Job mache oder nicht. Oder es gibt vielleicht Menschen in deinem Umfeld, mit denen du einfach nicht klarkommst. Dieser eine Nachbar, der nur Stress macht, mit dem du dich ständig streiten könntest, oder Menschen in der Gemeinde, mit denen du einfach nicht klarkommst, oder Verwandte, mit denen du dich echt schwer tust. Oder du engagierst dich in irgendeinem Bereich, im Reich Gottes und du hast so das Gefühl, Mensch, ich stecke da Kraft rein und Zeit und irgendwie habe ich das Gefühl, es kommt überhaupt nichts dabei rum. Bringt es überhaupt irgendwas, was ich da tue? Oder was auch immer vielleicht deine persönliche Durststrecke ist, die du gerade im Moment erlebst oder vielleicht schon mal zu einem früheren Zeitpunkt in deinem Leben erlebt hast. Ja, und wenn dann aus Wochen Monate werden und aus Monate vielleicht sogar Jahre und man hat irgendwie das Gefühl, da geht einfach nichts vorwärts. Da kann es einem schon irgendwann so gehen, dass man dann anfängt, sich zu fragen, was läuft hier eigentlich schief? Also irgendwie kann das doch so nicht richtig sein, was ich erlebe. Habe ich da vielleicht mal an irgendeiner Stelle das Reden Gottes verpasst? Hatte mir eigentlich mal gesagt, mach was ganz anderes und ich habe es einfach nur nicht richtig gehört und deswegen fehlt jetzt einfach der Segen bei dem, was ich hier tue? Oder gibt es vielleicht irgendeine unbereinigte Sünde in meinem Leben, dass hier irgendwie der Segen blockiert wird dadurch? Woran liegt das? Und wenn man dann auf solche Fragen irgendwie keine befriedigende Antwort findet, dann kann es ganz schnell passieren, dass man so ein bisschen anfängt zu resignieren und sagt, Vielleicht ist das, was ich jetzt hier gerade eben erlebe, einfach meine Berufung. Vielleicht ist es das, was Gott für mein Leben hat. Und ich muss mich halt irgendwie damit abfinden, dass es eben nicht so toll ist, wie das andere anscheinend erleben. Und die große Gefahr dabei ist, dass man irgendwann anfängt, sich so einfach mal zu arrangieren mit seinen Umständen. Also nicht im Sinne von, ich nehme jetzt mal die Realität zur Kenntnis und gehe damit irgendwie um. Klar, das ist vernünftig und gut. Sondern eher im Sinne von, dass man einfach gar nicht mehr erwartet, dass Gott und seine Möglichkeiten in diese herausfordernde Situation reinbrechen können. Dass man sich immer wieder dabei ertappt, so zu denken, naja, das bringt ja eh nichts, jetzt hier irgendwie zu beten. Oder es bringt doch nichts, jetzt hier damit zu rechnen, dass Gott irgendwas Überraschendes tut in der Situation. Und wir berauben uns dadurch eigentlich hier dieses Lebens, das, zu dem Gott uns wirklich berufen hat, zu dem er uns auch bevollmächtigt hat. Und das ist die große Gefahr dabei, dass wir eigentlich anfangen, ein Leben zu führen, das so ganz praktisch gesehen auch nicht anders aussieht als das Leben von Menschen, die Gott gar nicht kennen. Jetzt vielleicht mal außer, dass wir das Tischgebet sprechen und nochmal ein paar Termine in der Woche haben, die andere, die Nicht-Christen nicht haben. Einfach, weil wir gar nicht mehr damit rechnen, dass Gott in diesen herausfordernden Alltag reinbrechen kann und will. Ja, und darüber möchte ich gerne heute Morgen mit euch gemeinsam nachdenken. Wenn man in der Wüste gestrandet ist und scheinbar nichts vorwärts geht. Wenn man mal in die Bibel reinschaut, dann stellt man schnell fest, wenn du gerade so eine Wüstenzeit erlebst, dann bist du mindestens mal in sehr, sehr guter Gesellschaft. Weil viele von diesen Glaubenshelden in der Bibel haben genau solche Zeiten erlebt. Mose zum Beispiel war, nachdem er dort in Ägypten diesen Aufseher erschlagen hat, viele Jahre lang einfach als Schafhirte in der Wüste und hat wahrscheinlich nicht mehr damit gerechnet, dass in seinem Leben nochmal irgendwas Besonderes passieren wird. Er hat wahrscheinlich gedacht, naja, das ist es jetzt halt eben. Und ist dann natürlich später, das wissen wir alle, nochmal 40 Jahre durch die Wüste gezogen mit dem Volk Israel. Das war auch nicht so, wie er sich das eigentlich mal gedacht hatte. Elia hat modern gesprochen in der Wüste eine Depression durchlitten, obwohl er direkt vorher zusammen mit Gott also wirklich abgefahrene Sachen erlebt hat, wo man eigentlich sagt, wenn du mal solche Sachen mit Gott zusammen durchgestanden hast, dann müsstest du eigentlich völlig immun sein vor allem, was irgendwie so an Zweifeln und schlecht drauf sein und so das Leben parat hat. Und Elia hat es ganz anders erlebt. Er war in der Wüste, hat sich einfach hingelegt und hat gesagt, hey, ich will hier nur noch schlafen, komm Gott, bleib mir weg, lass mich sterben. Ich habe einfach modern gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Oder David, der zum König von Israel gesalbt worden ist und dann jahrelang als Räuberhauptmann sich in der Wüste verdingt. Und ich frage mich manchmal, wie oft hat er nachts wachgelegen und wirklich an diesen Moment gedacht, als er zum König von Israel gesalbt worden ist und sich dann überlegt, ja, das hätte ich mir auch irgendwie toller vorgestellt, dieses Leben. Und sogar Jesus hat so eine Zeit in der Wüste erlebt. Und offensichtlich war es Jesus wichtig, dass wir von dieser Zeit wissen, denn wir können ja nur deshalb in den Evangelien davon lesen, weil Jesus das seinen Jüngern weitererzählt hat. Also ich meine, Jesus war dort allein. Gut, ich meine, der Teufel war noch mit dabei, aber der hat die Bibel nicht geschrieben. Und Jesus hat sie in dem Sinne auch nicht unmittelbar geschrieben. Also die Evangelisten können das nur gewusst haben, weil Jesus von diesem Erlebnis in der Wüste weitererzählt hat. Offensichtlich war es ihm wichtig, dass wir von dieser Zeit in der Wüste wissen. Und deswegen wollen wir uns das mal genauer anschauen. Die Vorgeschichte ist, dass Jesus sozusagen frisch getauft im Jordan vom Vater im Himmel die Bestätigung bekommt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Und direkt danach lesen wir im Lukas-Evangelium, Kapitel 4, erfüllt mit dem Heiligen Geist verließ Jesus die Jordan-Gegend. 40 Tage war er vom Geist geführt in der Wüste und wurde vom Teufel versucht. Während jener ganzen Zeit aß er nichts, sodass er am Ende sehr hungrig war. Eine ziemlich bekannte Geschichte, ich denke, die meisten kennen sie. Es ist aber ein Detail drin, von dem ich nicht weiß, ob euch das schon mal so ganz bewusst aufgefallen ist. Wir lesen hier, 40 Tage war er vom Heiligen Geist geführt in der Wüste und am Ende war er sehr hungrig. Also der Grund, dass Jesus diese Wüstenzeit erlebt hat, war nicht, dass es da irgendeine unbereinigte Sünde in seinem Leben gab, die den Segen blockiert hat. Es war auch nicht, dass er das Reden Gottes nicht gehört hat und deswegen Dinge getan hat, zu denen er gar nicht von Gott berufen war. Ganz im Gegenteil. Jesus war in der Wüste, weil er, dieser geliebte Sohn Gottes, gehorsam war und getan hat, was er vom Heiligen Geist einfach wahrgenommen hat. Und warum mutet der Vater im Himmel seinem geliebten Sohn diese Zeit in der Wüste zu? Wenn man nochmal an diese ganzen Glaubenshelden denkt in der Bibel, die solche Wüstenzeiten durchlitten haben, dann stellt man fest, es gibt so ein gewisses Muster im Leben dieser Menschen. Diese Zeit in der Wüste stand am Anfang des Dienstes von Jesus und man kann da jetzt sozusagen auch nur begründete Vermutungen anstellen, aber es wirkt so, als ob diese Zeit in der Wüste Jesus wirklich verändert hat. Wir lesen dann bei Lukas im Anschluss an diese Wüstenzeit, erfüllt mit der Kraft des Geistes, kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm. Er lehrte in den Synagogen und wurde von allen hochgeachtet. Und das finde ich insofern spannend, weil Galiläa, das ist ja die Gegend, in der Jesus aufgewachsen ist. Es ist ja nicht so, dass er da irgendwie als Fremder hingekommen ist, sondern er hat da schon 30 Jahre gelebt. Und offensichtlich ist in diesen 30 Jahren wenig Spektakuläres passiert. Jedenfalls nicht in dem Sinne, dass den Menschen aufgefallen wäre, dass dieser Jesus ein besonderer Mensch ist. Weil als sie dann erleben, wie er in den Synagogen lehrt, gucken sie sich an, und das haben wir wörtlich überliefert in den Evangelien, und sagen, du sag mal, ist das hier nicht der Junior vom Josef? So, sind ganz überrascht, der hat doch 30 Jahre hier gelebt, wir kennen die Familie. Wie kommt denn der auf einmal dazu, mit solcher Vollmacht zu predigen, solche Dinge zu tun, Wunder zu tun? Also irgendwas muss in dieser Zeit in der Wüste passiert sein. Und die Menschen nehmen wahr, dass bei Jesus was an Substanz und Ausstrahlung dazugekommen ist, das so offensichtlich vorher noch nicht da war. Die Psychologie beschäftigt sich auch unter anderem mit der Frage, warum es Menschen gibt, die scheinbar irgendwie sehr robust sind, wenn es um Krisenzeiten geht in ihrem Leben, die einfach gut mit herausfordernden Situationen umgehen können, und warum es Menschen gibt, denen ja, die ziemlich anfällig sind dafür, einfach zu resignieren, sich überfordert zu fühlen, die einfach schnell auch sagen, ich weiß nicht mehr weiter, und da einfach nicht sehr, ja, wie soll ich sagen, über wenig Ressourcen verfügen, um mit herausfordernden Situationen umzugehen. Und und da gibt es verschiedene Faktoren, das ist auch klar, und wie gesagt, liebe Heinis und wer sonst kompetent ist, darf mich gern korrigieren, aber so, ich habe mich mal belesen, und einer dieser Faktoren, der da auch eine Rolle spielt, ist, ob Menschen so für sich selber die Erfahrung gemacht haben, dass sie Herausforderungen erfolgreich überwinden konnten. Und das gibt Menschen Selbstvertrauen, mit herausfordernden Situationen in der Zukunft auch gut umgehen zu können. Das ist nicht mehr das große Unbekannte. Man hat einfach mal erfahren, ich kann sowas schaffen. Also Krisen und Herausforderungen sind natürlich erstmal unschön, aber sie haben nicht nur negative Auswirkungen, sondern sie helfen uns wirklich, wenn wir sie erfolgreich überwinden können, auch mit der nächsten Krise besser umzugehen. Paulus schreibt im Römerbrief Kapitel 5, wir freuen uns über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Das ist eine steile Aussage. Wir freuen uns über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Die Erfahrung, dass man Krisen erfolgreich überwunden hat, hilft uns, kommende Krisen besser zu überwinden. Und Wüstenzeiten sind genau solche Herausforderungen. Wir lesen bei Jesus, er war vorher schon erfüllt vom Heiligen Geist, aber als er aus der Wüste zurückgekommen ist, lesen wir, er hat jetzt in der Kraft des Heiligen Geistes gehandelt. Da hat sich was verändert bei ihm. Und ich denke, die unbequeme Wahrheit ist, wenn es für Jesus offensichtlich wichtig war, diese Zeit in der Wüste zu erleben, um dadurch für seinen Dienst vorbereitet zu werden, dann müssen auch wir, glaube ich, immer wieder damit rechnen, dass Gott uns solche herausfordernden Zeiten zumutet. Weil ich glaube, irgendwie jetzt kompetenter im Dienen und unsere Gaben ausleben als Jesus ist, denke ich, niemand von uns. Und Jesus hat diese Zeit gebraucht. Und wahrscheinlich brauchen wir das eben auch immer wieder. Jetzt ist mir natürlich eine Sache bewusst. Je nachdem, wie herausfordernd diese Zeit gerade ist, die du erlebst, wie existenziell diese Krise ist, die du gerade durchmachst, kann sich das natürlich alles ganz schön zynisch und kaltherzig anhören. Und deswegen ist es mir ganz wichtig, dass du mich an der Stelle nicht missverstehst. Also meine Aussage an dem Punkt ist gar nicht, hey, wenn du gerade eine Wüstenzeit durchlebst, dann ist es von Gott und damit ist es gut. Also reiß dich mal ein bisschen zusammen und freu dich in diesen Nöten, auf dass du deine Hoffnung gefestigt werde. Das ist nicht meine Aussage an dem Punkt. Es gibt unterschiedliche Gründe, warum wir Wüstenzeiten erleben. Manchmal führt uns Gott in solche Situationen. Manchmal haben wir uns selber reingeritten, wenn wir mal ehrlich sind. Manchmal liegt es daran, dass andere Menschen an uns schuldig geworden sind und Gott lässt anderen Menschen den freien Willen, so wie er uns den freien Willen lässt. Und dadurch erleben wir auch einfach, dass manchmal Menschen schuldig an uns werden. Und manchmal sind wir in Situationen, in denen wir einfach in diesem Leben keine befriedigende Antwort finden, warum wir diese Krise erleben mussten. Gott macht nicht, dass du irgendwie eine schwere Krankheit kriegst, damit du ein paar pädagogisch wertvolle Erfahrungen machst. Also das ist das Erste, was mir wichtig ist. Nicht alles ist gut und von Gott so initiiert, was du an Krisen und Herausforderungen erlebst. Ein Zweites, was mir wichtig ist, ein guter Umgang mit solchen Krisenzeiten geistlich gesehen bedeutet nicht immer, dass man irgendwie so locker, flockig und entspannt damit umgeht. Paulus sagt, freut euch in diesen Nöten, aber das heißt nicht happy sein, gut drauf sein, das kratzt alles gar nicht an mir. Wüstenzeiten sind immer wieder auch echte Grenzerfahrungen, bringt uns wirklich an den Rand unserer Kraft, an den Rand dessen, was wir ertragen können. Und es ist völlig okay, in so einer Situation das sich wirklich einzugestehen, das auch anderen Menschen, denen man vertraut, im Hauskreis gegenüber einzugestehen, hey, ich kann einfach nicht mehr in die Situation. Es ist völlig okay, in so einer Situation Gott auch gegenüber zu klagen. Gott hält es aus, wenn du ihm gegenüber klagst. Also das ist mir ganz wichtig. Nicht alles, was wir an Schlimmem erleben, kommt von Gott. Und guter geistlicher Umgang heißt nicht, locker flockig macht mir doch nichts aus. Sondern wir dürfen klagen und wir dürfen das zulassen, dass uns Dinge auch an Grenzen bringen. Was mir aber wichtig ist heute Morgen, abgesehen davon, dass natürlich lang nicht jede Herausforderung so existenziell ist, Gott sei Dank, dass ich mich unabhängig davon, wie herausfordernd diese Zeit ist und ob das jetzt von Gott kommt oder nicht von Gott kommt, dass ich eine Entscheidung treffen kann, wie ich mit dieser Zeit umgehe. Ich kann mich dafür entscheiden, sozusagen das Beste aus dieser Zeit zu machen, wenn ich es denn schon erleben muss, oder ich kann mich entscheiden, zu sagen, naja, ich liefere mich halt diesen Umständen aus und dann kann man halt auch nichts machen, bringt ja alles eh nichts. Oder ich kann gar keine Entscheidung treffen und das führt dann meistens dazu, dass man automatisch bei Zweiterem landet. Und das ist mir eigentlich heute Morgen das Wichtige. Wir können eine bewusste Entscheidung treffen, wie wir mit solchen herausfordernden Zeiten in unserem Leben umgehen. So, wo sind wir? Genau. Und ich möchte gern heute Morgen drei konkrete Bereiche ansprechen, bei denen ich immer wieder die Erfahrung gemacht habe, dass sie mir wirklich helfen, so auch geistlich und auch sonst im Leben einfach zu wachsen, wenn ich in herausfordernden Situationen stehe. Die erste Erfahrung, die ich immer wieder mal gemacht habe, ist, Wüstenzeiten zeigen mir relativ schnell meinen wahren Charakter. Sie zeigen mir, was an meinem Charakter gut ist und sie zeigt mir auch, was an meinem Charakter nicht so gut ist. Und ich finde, das ist wirklich wichtig, diese Dinge über sich selber zu wissen. Weil Fehler, die aus Charakterschwäche passieren, richten in der Regel viel mehr Schaden an als Fehler, die passieren, weil man es einfach irgendwie nicht besser gewusst hat. Konkretes Beispiel, die aktuelle Wirtschaftskrise, die gerade momentan die Welt seit Jahren gefangen hält, die ist ja nicht passiert, weil irgendwie so ein paar Banker nicht so genau wussten, wie sie ihren Job machen müssen. Die ist passiert, weil Leute einfach raffgierig waren, weil sie gesagt haben, nach uns die Sintflut, Hauptsache ich greife für mich das Maximum ab. Und was das auf der Welt auslöst, ist doch mir egal. Und das ist eine Frage von Charakter, nicht eine Frage von Kompetenz. Und in der Kirchengeschichte, in der Gemeindelandschaft findest du unzählige Beispiele dafür, wie Fehler aus Charakterschwäche unglaublich viel Flurschaden anrichten, viel mehr als das Fehler aus, sag ich mal, mangelnder Kompetenz in der Regel können. Und ich habe einfach, wenn ich an mich selber denke, ich habe einfach keine Lust, die Dinge, die Gott mir anvertraut hat in meinem Leben, ob das jetzt in der Gemeinde ist oder auch anderswo im privaten Bereich, ich habe keine Lust, diese mir von Gott anvertrauten Dinge an die Wand zu fahren, einfach weil ich unreif und verantwortungslos damit umgehe. Und deshalb sind herausfordernde Zeiten für mich immer auch eine Chance, mich selber zu beobachten und einfach zu merken, hoppla, wo sind Punkte in meiner Persönlichkeit, wo ich einfach wirklich merke, da möchte ich vielleicht nochmal zusammen mit Gott ein Stück weit dran arbeiten, um hier wirklich auch zu wachsen, um eben reifer und verantwortungsvoller mit dem umzugehen, was Gott mir anvertraut. Und das ist ein Bereich, in dem ich erlebe, wie ich an solchen Wüstenzeiten wirklich persönlich wachsen kann und auch in meiner geistlichen Reife wachse. Aber Wüstenzeiten enthüllen nicht nur den Charakter. Wir kommen zum zweiten Punkt. Wüstenzeiten enthüllen auch, was in deinem Leben wirklich tragfähig ist. Antoine de Saint-Exupéry hat mal gesagt, in der Wüste bin ich das wert, was meine Götter wert sind. Und da ist echt was Wahres dran. In der Wüste bin ich das wert, was meine Götter wert sind. Du merkst in solchen Zeiten, was in deinem Leben wirklich trägt und was vielleicht nur Blabla ist. Für mich ist da auch immer meine Frau einfach ein großes Vorbild, eine Inspiration, die Christina. Ich denke, viele von euch wissen, dass die Christina direkt nach dem Abitur zweimal an Krebs erkrankt ist. Und zwar also so richtig das volle Programm einschließlich, dass die Ärzte gesagt haben, naja, wir wissen jetzt nicht, ob das gut ausgeht oder ob das nicht gut ausgeht. Und das ist eine Situation, da merkst du relativ schnell, ob dein Glaube trägt oder ob das nicht so ist. Und was ich einfach heute merke, ist, das hat bei der Christina eine Substanz geschaffen, die immer wieder in manchen großen und vielen kleinen Situationen einfach zum Vorschein kommt. Da ist ein geprüfter Glaube da, der trägt. Es gibt für mich eine Geschichte, die das wunderbar illustriert. Die habe ich, glaube ich, auch schon ein, zwei Mal erzählt, aber sie passt hier super her. Ich erzähle sie einfach nochmal. Mir ist mal vor ein paar Jahren das Auto geklaut worden. Und ich habe das irgendwie frisch entdeckt und dann hat die Christina gesagt, komm, jetzt lass uns doch einfach beten, dass dieses Auto irgendwo 2, 3 Straßen weiter steht. Also muss ich auch dazu sagen, das war klar, das Auto ist wirklich geklaut, nicht nur abgeschleppt oder irgendwie, ich habe vergessen, wo ich es geparkt habe oder so. Und die Christina hat gesagt, komm, lass uns beten, dass es 2, 3 Straßen weiter steht. Und ich habe dann gedacht, ja klar, klaut dir einer das Auto und stellt es 2 Straßen weiter hin, ja. Aber dir zuliebe, wenn es dir dann besser geht, dann beten wir halt. Und merkte diese Dynamik, Arrangement mit den Umständen, statt zu erwarten, dass Gott wirklich mich überrascht und was tut, was nach menschlichen Erwartungen völlig abgefahren ist, einfach zu sagen, hey, das bringt doch eh nichts, hey, das Auto ist weg, wofür soll ich hier beten? Naja, aber damit es meiner damaligen Freundin besser geht, haben wir dann gebetet. Und dann sagt die Christina, komm, jetzt lass uns doch mal nachschauen, ob das Auto hier 2, 3 Straßen weiter steht. Da habe ich gesagt, ja, das auch noch. Also ich würde jetzt eigentlich viel lieber die Versicherung anrufen und die Polizei anrufen und einfach diese ganze Mühle in Gang setzen, die halt dazugehört, wenn das Auto geklaut worden ist. Aber gut, wenn es dir besser geht, geh mal nachgucken. Und natürlich stand das Auto nicht 2, 3 Straßen weiter, es stand 1 Straße weiter. Und das Schloss war aufgebrochen, aber noch nicht mal die CDs aus der Mittelkonsole waren geklaut. Ja, ein Freund von mir hat dann gesagt, das beweist einfach nur, dass du echt einen schlechten Musikgeschmack hast. Und für mich ist das so ein Erlebnis, das für mich wirklich demonstriert, wie das aussieht, wenn sich jemand eben nicht mit den Umständen arrangiert, sondern einfach eine Substanz an Glauben hat, die damit rechnet, dass Gott auch in ätzenden Situationen einfach uns überraschen kann, in diesen Alltag hereinbrechen kann. Und ich weiß für mich, ich habe garantiert keine Sehnsucht nach großen Krisen in meinem Leben, auch nicht nach kleinen Krisen. Ich finde es schön, wenn alles gut läuft. Aber ich weiß, wenn diese große Krise irgendwann mal kommt, dann will ich in der Lage sein, an diesem Jesus festzuhalten, komme, was da wolle. Und wenn nichts mehr Sinn macht, wenn ich das alles nicht kapiere, aber an diesem Jesus will ich festhalten. Und ich weiß, dieser Glaube, der dazu notwendig ist, der wächst in diesen kleinen Krisen, die man eben auch immer wieder erlebt. Das ist das Feld, in dem man sich diese Substanz erarbeitet, sozusagen, die dann trägt, wenn es wirklich ganz, ganz dick kommt. Auch wenn sich das ätzend anfühlt, diese kleinen Situationen im Vergleich. Und das ist für mich ein zweiter Bereich, wo ich immer wieder erlebt habe, wie Wüstenzeiten mir wirklich helfen, geistlich zu wachsen, von meiner Persönlichkeit zu wachsen. Und warum ich deswegen auch gelernt habe, ja, sie nicht nur als was Negatives zu empfinden. Und es gibt noch einen dritten Bereich, den ich auch ansprechen möchte. Wüstenzeiten sind nicht immer, aber immer wieder auch Chancen, in kleinen Dingen treu zu sein. Einfach freundlich zu sein zu diesem ätzenden Nachbarn, obwohl man so das Gefühl hat, pff, da kommt nicht das Geringste zurück. Der merkt es gar nicht, dass ich freundlich bin zu dem. Aber ich bin treu und versuche einfach, ihm dort wirklich mit Liebe zu begegnen. Oder diesen langweiligen Job, bei dem ich das Gefühl habe, das interessiert keinen, das bringt nichts, trotzdem so gut zu machen, wie ich es halt eben kann und an diesem Punkt treu zu sein. Oder auch noch das 100. Mal für irgendjemand zu beten, der gerade krank ist, obwohl ich die letzten 99 Mal die Erfahrung gemacht habe, da ist scheinbar überhaupt nichts passiert. Dem ging es hinterher nicht besser, der ist weder spontan gesund geworden, noch in der nächsten halben Stunde oder so. Scheinbar ist überhaupt nichts passiert, aber ich will treu sein und eben dann auch immer noch beim 100. Mal für jemand beten, einfach weil Jesus uns dazu beauftragt hat. Treue in kleinen Dingen. Und es ist klar, ich meine, wir haben von Gott alle das gleiche Maß an Liebe empfangen oder wir empfangen das gleiche Maß an Liebe, nämlich ein vollständiges Maß. Wir haben alle von Gott die gleiche Gnade empfangen, auch ein vollständiges Maß. Aber wir haben nicht alle das gleiche Maß an Berufung von Gott. Das Maß an Berufung, das Gott uns gibt, das hat auch viel damit zu tun, welche Entscheidungen wir so im Alltag treffen. Und Jesus sagt ganz klar, wer im Kleinen treu ist, der wird auch Größeres übertragen bekommen. Und mir ist es einfach wichtig, das Potenzial auszuschöpfen, das Gott in mein Leben reingelegt hat. Und deswegen ist es mir wichtig, auch in diesen kleinen Bereichen, so gut mir das eben gelingt, wirklich treu zu sein, selbst wenn das jetzt irgendwie nach menschlichem Ermessen eigentlich egal ist, nichts bringt, einfach nur anstrengend ist. Aber ich weiß einfach, Gott sieht das, wenn wir in den kleinen Dingen im Leben treu sind. Und auch an diesem Punkt sind für mich Wüstenzeiten, Zeiten, in denen ich auf sowas bewusst achte und die mir deshalb helfen, einfach geistlich und in meiner Persönlichkeit zu wachsen. Also zusammengefasst, Wüstenzeiten haben das Potenzial, deinen Charakter zu schärfen. Sie haben das Potenzial, dein Gottvertrauen zu stärken. Sie haben das Potenzial, dich zu lehren, treu und zuverlässig zu sein in den kleinen Dingen, zu denen Gott dich beruft. Aber ich merke auch, damit das passieren kann, muss ich immer wieder von Neuem eine Entscheidung treffen, jetzt einfach diese Zeiten mal so anzunehmen und zu sagen, okay, wie kann ich jetzt hier das Beste draus machen? Was kann ich draus lernen? Wo kann ich hier lernen, Gott zu vertrauen? Wo bin ich jetzt in dieser Situation berufen, treu zu sein? Statt mich einfach damit zu arrangieren und zu sagen, das bringt ja eh alles nichts und hoffentlich wird es dann irgendwann von alleine wieder vorbeigehen. Und dazu möchte ich uns einfach heute Morgen ermutigen. Wenn du gerade zurzeit so einen Abschnitt in deinem Leben erlebst oder wenn du ihn vielleicht das nächste Mal wieder erlebst und die statistische Wahrscheinlichkeit spricht dafür, dass irgendwann auch wieder herausfordernde Zeiten kommen werden, dann lass dich doch ermutigen, Gott einfach zu fragen, könnte es sein, dass diese Zeit, die ich jetzt gerade momentan erlebe, eben nicht die Folge davon ist, dass ich irgendeine Sünde nicht bereinigt habe in meinem Leben oder dass ich dich mal irgendwo nicht gehört habe, sondern dass ich genau hier und jetzt am richtigen Ort bin, so blöd sich das anfühlt. Und wenn das so ist, Gott, was ist die Lektion, die ich für mein Leben für meine Nachfolge aus dieser Situation mitnehmen kann. Uns die Bereitschaft, einfach Gott auf diese Art auch zu fragen, über die Lebensumstände, in denen wir stecken, das ist für mich ein ganz wichtiger Teil davon, wirklich einen jesusgemäßen Lebensstil zu führen. Weil es uns hilft, Jesus ähnlicher zu werden und weil es uns hilft, in die Berufung reinzuwachsen, die Gott für unser Leben hat. Und deshalb unterstelle ich, schreibt Paulus, wir freuen uns über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Ja, und wie gesagt, deswegen fühlt es sich immer noch beschissen an. Aber ich will Gott einfach zutrauen, dass er in der Lage ist, aus Scheiße Dünger zu machen. Und ich wünsche euch einfach und mir, dass wir genau das immer wieder erleben können am Ende von solchen Wüstenzeiten, dass Gott uns überrascht, dass Gott die Dinge dreht, dass wir einfach spätestens im Nachhinein wissen, wofür es gut war und dort auch einfach persönlich und in unserer Nachfolge von Jesus wachsen können. Amen.